Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Die Geschichte von Deutschlandfunk Kultur zu erklären, das ist gar nicht so einfach. Da hat es viele Besonderheiten gegeben, viele Verträge, die heute kaum vorstellbar sind. Und nicht zuletzt hat der RIAS eine entscheidende Rolle gespielt, der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Und der wiederum hat einen Vorläufer, den DIAS, den Drahtfunk im amerikanischen Sektor. Heute vor 75 Jahren laufen die letzten Vorbereitungen für den Sendestart am 7. Februar 46 und wir müssen uns zurückdenken in eine Zeit vor Gründung von DDR und Bundesrepublik und dabei hilft uns Franziska Kuschel. Die Historikerin leitet den Arbeitsbereich Wissenschaft bei der Deutschen Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Guten Morgen, Frau Kuschel.
Guten Morgen, Frau Welti.
Als der DIAS seinen Betrieb aufnimmt, sind, wie gesagt, weder Bundesrepublik noch DDR gegründet. Inwieweit nimmt der Sender die deutsche Teilung vorweg?
Ja, in gewisser Weise kann man das so sagen. Wir haben ja nach Kriegsende in Berlin die Situation, dass das Funkhaus in der Masurenallee von den Sowjets besetzt ist und die beanspruchen die Alleinzuständigkeit in Rundfunkfragen. Das heißt, die Alliierten konnten sich nicht einigen auf gemeinsame Sendezeiten und so bleibt am Ende fast gar nichts anderes übrig als einen eigenen Rundfunksender im amerikanischen Sektor. Also am Anfang ja natürlich noch den Drahtfunk dann zu etablieren. Und der nimmt dann auch, wenn wir uns ein Jahr später die Berlin-Blockade anschauen, dann doch die Teilung und den Kalten Krieg, die Spaltung in zwei Blöcke so ein bisschen vorweg. Und in Berlin und auch Ostdeutschland wird er mit der Berlin-Blockade sogar dann zum meistgehörten Sender, noch vor dem Berliner Rundfunk der späteren DDR.
Was hat den Drahtfunk vom Rundfunk technisch unterschieden?
Naja, man muss sich vorstellen, dass nach dem Krieg gab es noch 500 Drahtfunkanschlüsse und ungefähr 1000 intakte Telefonanschlüsse. Das heißt, da wurde noch über das ja quasi Kabelnetz gesendet. Man musste dann ein halbes Jahr später erstmal die Sendetechnik organisieren. Das war dann später so ein Armeefunkwagen, der auch noch mobil unterwegs war. Und genau diese ganze Sendetechnik musste am Anfang erstmal ausgebaut und beschafft werden, genauso auch wie natürlich die Programmstrukturen sich auch erstmal etablieren mussten.
Auf Neudeutsch würde man das heutzutage einen Radio-Hack nennen, oder?
Ja, genau.
Aus dem DIAS wird dann nach dem Sommer 46 der RIAS und es entstehen eben Sendungen wie Aus der Zone für die Zone oder Musik kennt keine Grenzen. Welche Folgen haben diese frühen Stellungnahmen und auch die Einflussnahmen auf und für die spätere DDR?
Man hatte vor allen Dingen dann seit 1949 Sendungen für eine explizit ostdeutsche Hörerschaft ins Programm genommen. Man wollte eben wirklich eine alternative Informationsquelle zu den DDR-Medien, die ja staatlich gelenkt waren, schaffen. Und das führte dann aber schon ja, mit der Gründung der DDR und dann auch als eine der ersten Dienstanweisungen 1950, als das Ministerium für Staatssicherheit gegründet wurde, dazu, dass der RIAS zum Feindbild erklärt wird, zu einer vermeintlichen Agentenzentrale und die Hörerinnen und Hörer in Ostdeutschland, in der DDR, werden von der SED-Führung zu Feinden des Volkes erklärt. Also wirklich die Hochphase des Kalten Kriegs.
Und das hat ja auch zum Teil dramatische Folgen. Das Regime in Ostberlin wehrt sich ja, indem es öffentlichkeitswirksam 5 Männer als eben Agenten des RIAS anklagt, von denen dann gegen Joachim Wiebach das Todesurteil verstreckt wird. Ist man sich im Westen bewusst gewesen, dass das solche Folgen haben kann?
Das war die Hochphase des Kalten Kriegs, die Agentenhysterie, die grassierte.
Also man hat es in Kauf genommen.
Man hat in gewisser Weise ein Stück weit das in Kauf genommen. Allerdings, dass nun gegen 5 DDR-Bürger, Hörerinnen und Hörer, wegen Kontakten zum RIAS dann so drastische Urteile gefällt wurden, wie der von Ihnen angesprochene Schauprozess 1955, der wirklich auch mit hohen Haftstrafen und einem Todesurteil endete, das sind nun wieder Entwicklungen, da würde ich ja der westlichen Seite sozusagen keine Mitschuld geben. Denn das war sozusagen eine klare Politik eben nicht nur über Störsender und Propagandakampagnen, sondern am Ende auch mit Hilfe der Justiz sozusagen abschreckende Urteile zu fällen und damit eben auch die Menschen nicht nur vom Rundfunk hören selbst, sondern eben auch von Kontakten, sei es Besuche dann in Schöneberg in Berlin oder auch nur postalische, ne, Hörerbriefe, da die Menschen abzuschrecken.
Welchen Erfolg hatten die Störsender, die die DDR gegen den RIAS hat aufstellen lassen?
Na, die konnten schon teilweise empfindlich treffen. Also wir haben ja keine richtigen Hörerzahlen, die konnten ja nicht erhoben werden. Aber wir als Historiker können wir uns ganz viele Quellen zusammensuchen und dann ergibt sich doch ein ganz, ganz gutes Bild. Und dort sieht man schon deutlicher Aufs und Abs in den Hörerzahlen. Und das ist nicht zuletzt aufgrund, also auf die Störsender zurückzuführen.
Und welche Rolle hat der Sender Hof gespielt? Der ist ja extra eingerichtet worden, um eben Menschen im Süden der DDR zu erreichen.
Ja, das meinte ich vorhin. Also man hat die Sendestrukturen ja erst Stück für Stück ausgebaut und dieser Sender in Hof war für die Menschen in Ostdeutschland ganz, ganz entscheidend, weil dann eben RIAS nicht nur in Berlin, also in Ost- und West-Berlin und im nahen Umkreis zu empfangen war, sondern dann am Ende doch in fast ganz Ostdeutschland.
In der Nachfolge des RIAS und anderen Sendern in der Historie des Programms strahlt Deutschlandfunk Kultur nach wie vor jeden Sonntagmittag die Freiheitsglocke aus. Ich glaube, dass Gott allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Was sagt Ihnen das heute?
Naja, rückblickend kann man sagen, dass der RIAS wirklich die freie Stimme der freien Welt für viele Menschen am Ende, also so hat er sich ja selber genannt, dargestellt hat. Also die Bedeutung des RIAS auch gerade in Zeiten der deutschen Teilung ist meines Erachtens kaum zu überschätzen. Und aus meiner Sicht kann man das nicht zuletzt daran sehen, dass die Diktatur in der DDR sich bis zuletzt, also bis in die 80er Jahre, sich herausgefordert gefühlt hat. Also dann auch mit RIAS 2 und vor allen Dingen auch mit RIAS TV.
Bräuchte es vielleicht eine neue RIAS-Initiative, wenn Sie sich anschauen, wie viele Menschen in Deutschland behaupten, jetzt wieder in einer Diktatur zu leben?
Ich glaube, dass der Rundfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, genau das tun kann. Den Versuch weiter zu haben, ja, mit Informationen die Menschen am Ende zu erreichen. Und der RIAS selbst ist natürlich ein Symbol aus dieser Zeit. Und der Schriftzug oben auf dem Rundfunkgebäude, wo Sie sitzen, ja, der steht eben genau für diesen Geist. Und ich denke, an die Geschichte zu erinnern, kann eben auch zeigen, was es heißt, wenn man keine freien Medien hat und wenn man sich gerade in den 50er Jahren auch noch richtig in Gefahr begeben hat und auch mit Haft und manchmal seinem Leben bezahlt hat.
Deutsche Rundfunkgeschichte im Schnelldurchlauf mit Historikerin Franziska Kuschel von der Deutschen Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Frau Kuschel, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.